Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zum CC2 Audiocast mit der Folgennummer 481. Heute ist der 13. Juli 2015 und soeben habe ich in den Nachrichten gehört, dass die EU sich mit Griechenland zumindest mit dem Ministerpräsidenten geeinigt hat auf ein Maßnahmenpaket, welches Voraussetzung ist für neue finanzielle und organisatorische Hilfen. Ich will nicht auf dieses Thema eingehen. Das ist viel zu komplex, viel zu vielschichtig, viel zu tiefgründig. Viel zu viele Fehler sind von allen Seiten gemacht worden. Ich möchte nur eins sagen. Es ist der erste Schritt, der Hoffnung macht, dass bald den Griechen und Griechinnen, dem griechischen Volk, geholfen wird, die eigentlich die Leidtragenden sind und zum allergrößten Teil schuldlos an dieser Misere. Also es ist ein positiver Ansatz und ich will hoffen, dass es schnell weitergeht, damit die humanitäre Hilfe im großen Stil endlich anlaufen kann, die absolut notwendig ist. So, dann sollten wir jetzt mal zu den Themen kommen von dieser Woche. Es sind wieder viel zu viel, als dass ich sie alle unterbringen könnte. Es gibt wichtige und weniger wichtige, es gibt technische und es gibt untechnische. Fangen wir erst mal an. Ach ja, ich weiß schon. Da sind zwei 17-Jährige, eine 17-Jährige und ein 17-Jähriger. Die haben sich gemeldet, dass sie immer unseren Audiocast hören und auch die Fernsehsendungen sehen. Und es hat sich schon ein bisschen Kontakt aufgebaut. Und sobald ich jetzt Zeit habe, diese Woche habe ich noch zwei Fernsehproduktionen vor mir, aber danach werde ich mal sehen, in Kontakt zu treten. Vielleicht können wir ja die eine oder den anderen dazu überreden, mal ein Gespräch hier vor dem Mikrofon zu führen. Das heißt natürlich von zu Hause am Telefon. Schauen wir mal. Es haben sich mittlerweile auch eine ganze Menge andere junge Menschen gemeldet. Und ich finde das schon ganz schön toll, wenn ich mir überlege, dass die sich für diese Themen interessieren, für Technik, für Technik, die irgendwas mit Politik zu tun hat. Denn Technik, Datenschutz, Politik ist ja so eine Linie. Und dass die nicht irgendwo in der Ecke sitzen und nur daddeln, sondern auch den Kopf gebrauchen. Also finde ich schon wirklich mehr als toll. Dann hat sich noch jemand gemeldet. Habe ich eine E-Mail bekommen. Sehr geehrter Herr Rudolf, ich habe auch Probleme mit meiner alten Krankenkassenkarte, weil die Kasse sich weigert, weiterhin quartalsweise Versicherungsbescheinigungen auszustellen. Gut, ich habe gesagt, das ist wieder einer von denen, die auch versuchen, ihre Rechte eigentlich durchzusetzen, die ihnen zustehen. Dann habe ich mal geguckt, es ist ein Anwalt, ein Rechtsanwalt, gut aus einem etwas anderen Bereich. Und der hat mir dann geschrieben, dass seine Kasse das begründet hat mit dem BSG-Urteil vom 18.11.2014 und dem Aktenzeichen B1KR35-13R. Das hat er auch in der Anlage dann mitgeschickt. Dem Urteil ist zu entnehmen, weist ein Versicherter seine Berechtigung nicht mittels EGK, der elektronischen Gesundheitskarte, nach, muss er dem sich daraus ergebenden Nachteil hinnehmen. Er kann sich dort keine Sachleistungen verschaffen, wo die EGK zum Nachweis der Berechtigung zur Ermöglichung von Verschaffungsvorgängen erforderlich ist. Jo, Herr Richter, das hättest du auch in Deutsch ausdrücken können. Und weiter, die Beklagte, also die Kasse, hatte dem Kläger keine EGK ohne Lichtbild zur Verfügung stellen dürfen. Zugleich verstieß die Beklagte gegen § 5 Absatz 6 Satz 2 SGB 5, der sich verpflichtet, einem Missbrauch der Karten durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. So, der Rechtsanwalt sieht also nun keine Möglichkeit mehr, sich gegen das Ansinnen der Kasse zu wehren, obwohl ihm ging es weniger um das Lichtbild da drauf, wofür es ja nachweislich keine gesetzliche Grundlage gibt, sondern vielmehr auch um die elektronische Gesundheitsakte, die darauf gespeichert ist und die ganzen Datenschutzproblematik. Abschließend zu diesem Thema, wirklich abschließend, möchte ich nur eins sagen. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, dass die Kasse verlangt, dass ein Lichtbild von mir auf diese Karte draufkommt. Das hat der Gesetzgeber klar versäumt. Aber das allgemeine öffentliche Desinteresse, bis auf wenige Einzelkämpfer, die dagegen opponieren, hat dazu geführt, dass nun auch die Rechtsprechung die Mängel und Fehler des Gesetzgebers ausbügelt, wie in vielen anderen Fällen auch. Das heißt also, ein Gericht kann es sich nun bequem machen, da die öffentliche Meinung ja ist, ich habe nichts zu verbergen und so ein Lichtbild da drauf ist ja nicht schlimm und das habe ich ja überall anders auch und so weiter. Man tut es eben einfach, man macht es und gut ist. Man will ja nicht sich jedes Vierteljahr mit der Kasse anlegen oder sonst was. Diese Bequemlichkeit, die dazu führt, dass wir einfach Rechte aufgeben, die wird jetzt von Gerichten auch noch dadurch manifestiert, dass man sagt, gut, es ist nun mal so und wir können nun nicht mehr anders urteilen. Es ist ein ganz wackeliges Konstrukt, welches durch Desinteresse der Massen manifestiert wird, einfach stabil dasteht. Und ich sehe auch keine Möglichkeit, dagegen noch etwas zu machen. Es liegt einfach daran, die Masse hat es akzeptiert und gut ist. So wird aus ungerechtfertigten Ansprüchen dennoch irgendwie ein Zwang für den Einzelnen, wobei die Masse sich ja gar nicht gezwungen fühlt. Schönen Dank, Herr Rechtsanwalt. Kam mir auch nochmal die neue E-Mail auf meine Antwort. Wir haben eine ganze Menge Rechtsanwälte, die uns zuhören. Ich weiß nicht, ob sie meine Frechheiten hören wollen oder meinen, ich brauche irgendwann ihre Hilfe, was ja auch der Fall ist. Aber auf jeden Fall habe ich immer wieder interessante Kontakte, wo man auch die einzelnen Rechtsfragen dann ein bisschen tiefer erörtern kann. Also, Thema Krankenkassenkarte ist abgeschlossen. Solange wie es geht, kann man sich noch dagegen wehren. Irgendwann ist es sowieso vorbei. Die normative Kraft des Faktischen hat gesiegt. Der Chef von Nintendo, Satoru Iwata, ist vergangene Woche verstorben. Er war erst 55 Jahre alt und Nintendo, die meisten wissen das wohl, das ist der Spielespezialist, der eigentlich zu den Pionieren gehört hat. Iwata ist seit 2002 der Präsident von Nintendo gewesen und hat das Unternehmen Nintendo DS und die Wii-Konsolen auf den Markt gebracht. Die anderen Direktoren, er war ja nicht allein, das ist der Shigeru Miyamoto und Genyo Takeda. Die führen die Firma weiter. Ob es einen Nachfolger gibt für Satoru Iwata, ist noch nicht bekannt. Allerdings haben sich natürlich in den letzten Jahren, wie bei vielen anderen Herstellern, auch die Ergebnisse, die Gewinne, deutlich verschlechtert. Den Spielekonsolen, da gibt es ja eine Konzentration auf dem Markt und Nintendo gehört mit zu den Verlierern. Sony und Microsoft sind da mittlerweile deutlich stärker geworden und dennoch, alle die Unternehmen, also Microsoft, Sony und Nintendo, die leiden ganz einfach darunter, dass für die Videospiele zu wenig Geld in die Kassen kommt, weil viele Sachen im Internet gratis angeboten werden. Gut, Nintendo hat 3 Jahre lang jetzt Verluste geschrieben, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall war Satoru Iwata einer von denen, der viel Innovationen in den Markt gebracht hat. TTIP, Viele sagen auch TTIP, warum auch immer. Irgendjemand hat es gesagt und andere plappern es nach. Dieses Freihandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union ist vergangene Woche in Straßburg verabschiedet worden. Das EU-Parlament hat mit Auflagen zugestimmt, und zwar 436 Abgeordnete haben zugestimmt und 241 dagegen gestimmt. Allerdings Streitfälle zwischen den Investoren und den einzelnen Ländern sollen künftig nicht, so wie das ursprünglich mal in den Verträgen stand, vor privaten Schieds- und geheimen Schiedsstellen behandelt oder geurteilt werden, sondern vor öffentlich berufenen Richtern. Das ist das Verlangen des EU-Parlaments, und das ist ein großer Fortschritt, denn nun kann man nicht mehr heimlich im Stillen irgendwo mauscheln, wogegen man dann später noch nicht mal Berufung einlegen kann. Solche Sachen gehören vor ein ordentliches Gericht, und das ist schon ein Erfolg. Es sind auch noch so ein paar andere Sachen dabei, die gefordert werden, dass Zugänge zu Luftverkehr, Telekommunikation und ähnlichen Sachen geändert werden müssen. Allerdings, diese Resolution ist nicht bindend, denn das EU-Parlament will hier nur Zeichen setzen und richtungsweisend arbeiten. Wir müssen also sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, die Richtung stimmt, und wir können nur hoffen, dass das tatsächlich auch so umgesetzt wird. Der Firma Nokia, einem Pionier der mobilen Telefonie, der ist es ja vor Jahren nicht mehr sehr gut gegangen. Die haben immer schneller am Rad gedreht. Ich kann mich erinnern, ich habe manchmal im Monat 10, 15, 20 neue Mobiltelefone auf dem Tisch gehabt. Die haben mich ja zugeschüttet mit neuen Geräten. Es war einfach nicht mehr hinzubekommen, welches Gerät was wie kann und so weiter. Irgendwann ist die ganze Kiste heiß gelaufen und es ging nicht mehr so richtig rund. Nokia war krank, wirtschaftlich krank, und da kam Microsoft und der Ballmer, Sie wissen, der wie so ein angestochenes wildes Tier über die Bühne gehüpft ist vor Jahren und gebrüllt hat, dass er Microsoft liebt. Der hat dann Microsoft quasi kassiert, also es gibt oder gab eine Zusammenarbeit, und die ist nun beendet. Microsoft hatte einfach die Idee, dass sie Windows Phone, also das Betriebssystem für Mobiltelefone, auf dieser Hardware-Plattform gemeinsam mit Nokia, mit dem Know-how von Nokia, vermarkten können. Windows Phone selbst, ich habe es mir angesehen, ist ja nun kein schlechtes Betriebssystem, und es ist eigentlich irgendwo schade, dass es zu Ende geht, denn das, was wir jetzt haben, dieses Android, was vollkommen Google dominiert ist und ein Überwachungsbetriebssystem geworden ist, was nur noch Schrecken einjagen kann, das ist mit einer derartigen Macht um diese Welt gezogen, dass ich wirklich Angst davor habe. Diese Smartphone-Geschäft, welches Microsoft da versucht hat anzustoßen, ist eben nun gescheitert. Es liegt nicht an Windows Phone. Es liegt einfach an der Zeit, und es liegt einfach an dem Ansatz, vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnigen Ansatz von Microsoft, jetzt kommen wir und alles wird gut. Aber ich habe damals in einem Audiocast schon gesagt, aus zwei Kranken kann man keinen Gesunden machen. Naja, war ein bisschen großkotzig, aber die Zeit hat eben gezeigt, manche Dinge gehen nicht. Ich habe vor zwei Jahren und auch vergangenes Jahr schon mal darüber berichtet, dass es mittlerweile Ansätze gibt von Versicherern, dass die kleine Kisten in unsere Autos bauen möchten, die unser Fahrverhalten aufzeichnen. Der Versicherer will dann gucken, wie fährt der Typ oder die Typin, kann man das sagen, Typin? Ja, vielleicht. Und will daraus dann die Prämie berechnen. Wenn also dann jemand immer wie wild losfährt und hart bremst und in die Kurven rast, wie eine gesenkte Dings da mit dem Ringelschwanz, dann soll er mehr zahlen. Und wenn jemand sanft und vorsichtig und bedächtig fährt, weniger. Das war eigentlich so der grobe Ansatz. Ob man sich nur selbst überwachen lassen will, ob man wirklich alles das, was man im Fahrzeug tut, aufzeichnen will. Es kamen ja noch Sachen dazu, dass auch Positionsdaten und so weiter gespeichert wurden. In Deutschland hat es zum leisen Aufschrei geführt. Einige Automobilhersteller wollten dieses Produkt auch für ihre eigenen Fahrzeuge anbieten und dann auch mit eigenen Versicherungen, wo sie natürlich einen Rückversicherer dafür haben, umsetzen. Das ist also in Deutschland nicht so durchgekommen. In England schon, auch in Frankreich gibt es solche Sachen. Da gibt es also Leute, die sagen, ich habe ja nichts zu verbergen und wenn ich da 3 Groschen sparen kann, tolle Sache, also lasse ich mich überwachen. Offensichtlich hat man in der Versicherungswirtschaft nachgedacht. Es gibt einige Unternehmen, die haben kräftig nachgedacht und die erste ist jetzt vorgeprescht und hat gesagt, das machen wir. Die Generali bietet eine private Krankenversicherung an und eine App dazu. Das heißt also ein Programm auf meinem Mobiltelefon, mit der ich mich selbst überwachen soll. Das heißt also, meine Schritte werden aufgezeichnet, meine Bewegungen, wie ich mich sportlich betätige. Ich muss regelmäßig diese Daten melden. Ich muss mitteilen, wenn ich in die Muckibude gehe und wie lange und all diese Dinge. So, es geht ja noch weiter, auch die Ernährung. Also, wenn man sich die internen Papiere von der Generali mal ansieht, da steht so viel drin, das wird natürlich alles nicht kommen, aber allein die Ideen sind schon erschreckend. Also an einigen Kassen im Supermärkten, da sollen spezielle Programme eingerichtet werden, dass, wenn ich da bezahle, diese Daten gleich, der kauft Gemüse, der kauft dies, der kauft Schnaps, der kauft Schokolade und sowas, dass diese Sachen gleich ausgewertet werden, und dann irgendwo gespeichert werden. Nicht bei mir, sondern bei dem Versicherer beziehungsweise bei dem Dienstleister des Versicherers. Diese Generali-Lösung, die greift auf ein Telemonitoring-Programm zurück, was von der südafrikanischen Firma oder dem Versicherer Discovery entwickelt worden ist. Dieses Ding heißt dann Vitali. Und das dokumentiert auch noch viele andere Sachen. Zum Beispiel, ob ich regelmäßig zum Arzt gehe, ob ich Vorsorgeuntersuchungen durchführen lasse und so weiter. Also, eine Totalüberwachung, wie ich mich verhalte. Dann könnte man sagen, naja, klar, wenn sich jemand gesund ernährt, Sport treibt, viel bewegt, zahlt er vielleicht weniger Versicherung und das ist doch gut so. Ja, im Prinzip schon. Wir müssen hier den Unterschied sehen zwischen den privaten Krankenversicherern, die gewinnorientiert arbeiten, und der gesetzlichen Krankenversicherung, die ja einen Solidarpakt darstellt, wo jeder das Gleiche zahlt, abhängig von seinem Einkommen, egal wie krank oder gesund er auch ist. So. Nur muss ich mir überlegen, wer entscheidet denn, was gesund ist? Mein Großvater ist weit über 90 Jahre alt geworden. Der war viel schwerer als ich. Der hat geraucht, der hat gesoffen und der hat beim Essen immer ganz kräftig zugeschlagen. Der war auch gesund. Andere Hungerhaken, die ich rumlaufen sehe, die ganz, ganz früh sterben, die haben gesund gelebt. Ich habe es in meiner näheren Umgebung gehabt, dass da jemand, der viel jünger war als ich und regelmäßig auch in die Muckibude gegangen ist, gesund gelebt hat. Ja, der ist in einer solchen Muckibude gestorben. Man kann dafür kein Programm schreiben. Wir wissen viel zu wenig, was heißt gesund leben. Wenn man auf diese Art und Weise wirklich anonymisiert Daten sammeln würde, um dann statistisch gesehen herausbekommen zu können, was hilft uns wirklich, gesund alt zu werden oder eben nicht alt zu werden. Das ist die Frage, was für den Krankenversicherer dann besser ist. Das ist ja das Perverse daran, dass es vielleicht für die besser ist, wenn wir, bevor die Krankheiten einsetzen, sterben. Aber in diese Sachen mit einem Programm von dem Einzelnen abzuleiten und dann daraus einen Beitrag zu berechnen, das ist schon etwas Perverses, was gar nicht mehr geht. Dazu werden viele andere Dinge mit eingebunden. Das heißt, aus den internen Papieren geht davor, dass man Wearables, also Kleidungsstücke, die irgendwelche Daten sammeln, Körpertemperatur, Herzschlag und so weiter, Schweißausbrüche bei Belastung, genauso wie diese Fitnessarmbänder, die im freien Fall im Preis sind oder so, weil sie ersetzt werden durch andere Sachen, durch Beispiel Smartwatches, dass all diese Daten zusammengesammelt werden. Und wenn ich mir dann ansehe, dass mittlerweile auch Körperwagen die Daten per Bluetooth an einem Rechner oder Telefon übermitteln und von dort auf den Server des Herstellers, genauso wie Blutdruckmessgeräte und ähnliche Sachen, dann kann ich einfach nur sagen, irgendwo muss doch mal Schluss sein. All diese Daten dienen dazu, den Gewinn von Konzernen zu maximieren. Gleichzeitig sind diese Daten unsicher. Es gibt keine sicheren Daten. Selbst die größten Datenschutzprogrammierer und die Firmen, die diese Sachen herstellen, selbst Firmen wie Microsoft, Google, selbst Regierungen, selbst Geheimdienste, alles wird gehackt. Es gibt keine sicheren Daten. Und hier will jetzt diese Generali uns weismachen, dass diese Daten sicher sind, dass Datenschutz für sie eine ganz große und wichtige Sache ist. Nein, das kann ja sein, dass der Wille dazu da ist, aber der reicht nicht. Wir haben nicht das Wissen, nicht die Möglichkeit, uns gegen die Angriffe zu schützen. Und wenn solche Datensammlungen da sind, wenn jeder weiß, wann war ich beim Arzt, wann habe ich was gekauft, bei welchem Supermarkt, wie viel habe ich gekauft und so weiter, viel gläserner können wir eigentlich nicht mehr werden. Wir brauchen nur noch einen Sensor am Klo, dann sind wir fertig. So, den Adobe Flash Player. Ich habe dieses Ding von Anfang an gehasst, einfach weil am Anfang war alles fürchterlich langsam und ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Ich habe bei mir auf den meisten Rechnern Flash Player gar nicht mehr installiert. Wenn ich irgendwo im Internet Angebote habe, finde oder brauche, wo Flash notwendig ist, dann verzichte ich darauf. Und schon wieder gibt es kritische Lücken, die jetzt erst bekannt geworden sind. Die Lücken, die werden ausgenutzt von Hackern. Laufend gibt es Schadmeldungen und so weiter. Ich bin der Meinung, wenn man ein klein wenig Verantwortung zeigt, auf Firmenrechnern sowieso, sollte man Adobe Flash nicht mehr benutzen. Es gibt Alternativen, es gibt andere Lösungen, man muss hier aufpassen. Also ich will die Dinger gar nicht jetzt vorlesen, das bringt ja sowieso nichts, denn morgen gibt's wieder neue und übermorgen wieder neue. Man kann einfach nur sagen, ein solches System, welches sich in der Vergangenheit als so unsicher erwiesen hat und so anfällig, muss man einfach abschalten. Die ESA hat gemeinsam mit Eutelsat einen neuen softwarekonfigurierbaren Satelliten bestellt. Ein System, welches anders als die bisherigen in weiten Teilen frei programmierbar, ja eigentlich einstellbar und konfigurierbar ist. Nicht auf der Erde, sondern wenn das Ding schon im Orbit ist, also um die Erde kreist oder geostationär irgendwo geparkt ist. Und zwar soll Folgendes machbar sein. Einmal, man soll die Leistung, die Frequenzbereiche, die Bandbreiten einstellen können, soweit es eben technisch vorgesehen ist. Die kann man also auch laufend und dynamisch verändern. Ein Traffic Shaping soll machbar sein, genauso wie die modernsten Verschlüsselungsverfahren, die wir heute haben. Die Außenleuchtzonen, die sogenannten Footprints, die sollen sich durch Phasensteuerungen im Orbit verändern lassen, so dass es also heute nach Spanien strahlt, das Teil, und morgen nach Norwegen. Ähnliche Sachen kennen wir ja schon bei Radarsystemen. Auch da kann man über die Phasensteuerung den Winkel, wo die Antenne hinguckt oder hinsendet, verändern. Und das Gleiche will man auch hier machen. Der Satellit soll also zum Beispiel auch Störversuche, Jamming genannt, erkennen können und aktiv dagegen vorgehen können. Das gesamte System soll 15 Jahre lang im Orbit verbleiben können und vom Anwender in seinen speziellen Bereichen auch konfiguriert werden können. Also wenn ich mir da so einen Transponder miete, dann kann ich die Bereiche, die für mich zuständig sind, selbst einstellen, wenn ich es denn kann. Also, auch da tut sich etwas. Man will dann zum Beispiel auch dynamisch irgendwo zum Schiffe, die auf dem Meer sind, mit Informationen versorgen können, indem man die Outleuchtzone nachfährt, die Sendeleistung erhöhen, wenn man höhere Dämpfungen hat und ähnliches. Also es ist eine Technologie, ein wirklicher Technologiesprung, der da geplant ist. Windows 10 wird ja immer deutlicher und Microsoft gibt ja jede Woche mehrere neue Mitteilungen dazu heraus. So wie es aussieht, wird wohl das Betriebssystem zu Windows as a Service mutiert werden. Die neuen Funktionen, die laufend entwickelt werden für ein solches Betriebssystem, die sind ja bisher immer gesammelt worden und dann mit einem neuen Release ausgeliefert worden. Entweder war es ein Update oder eine neue Version. Das soll ja nun bei Windows 10 nicht mehr so sein, sondern sobald man die Funktion fertig hat, was auch immer fertig bedeutet, dann sollen sie erstmal von Insidern, von einem Insiderkreis getestet werden. Da gibt es dann einen Fast- und einen Slow-Ring. Und anschließend erst bekommen die Nutzer von Windows 10 Home diese Updates. Allerdings, die werden automatisch von Microsoft eingespielt, wenn der Rechner im Netz ist. Und ja, das ist dann so eine Geschichte. Da kann man nichts mehr dagegen machen. Man kann also nicht sagen, nee, ich will diese Updates nicht haben oder sowas. Das ist, man muss überlegen, ob man so etwas will. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, wenn Windows eigentlich auf dem eigenen Rechner läuft und alles, was sicherheitsrelevante Updates sind, im Hintergrund automatisch gemacht werden. Auf der anderen Seite, wenn ich als Benutzer überhaupt keine Kontrolle mehr habe, was das Betriebssystem tut, wann ein Update kommt, warum das kommt, welche Funktionen das hat, was es ändert, und mein Rechner plötzlich irgendetwas mehr macht oder nicht mehr macht, was er vorher gemacht hat. Das ist eine Philosophiefrage. Also für mich wäre es nichts, aber es wird sicherlich viele Bereiche geben, wo das gewünscht ist, wo man sich nicht mehr um das Betriebssystem kümmern muss, wenn man das Vertrauen zu Microsoft hat und einfach sagt, mach du mal Software as a Service. Deutschland ist bekanntermaßen ein Autoland und die selbstfahrenden Autos werden kommen, die sind nicht mehr aufzuhalten. Aber es gibt ja immer noch Probleme damit. Was ist denn, wenn ein solches selbstfahrendes Auto einen Unfall verursacht? Es gibt ja nun Dinge, die nicht vermeidbar sind, weder für einen Menschen noch für eine Technologie. Wer haftet denn dann? So, und da gibt es im Moment Streit zwischen dem Alexander Dobrindt, Sie kennen den Mann, der die Maut verdattelt hat, und Heiko Maas, dem Justizminister. Jetzt sagt das Justizministerium, also wenn ein Fahrzeug autonom fährt und es verursacht einen Schaden, dann gehen wir davon aus, dass der Fahrer im Zweifel fahrlässig handelt, wenn er die Kontrolle über sein Auto einem Computer überlässt. Das heißt also, ich fahre autonom, sitze hinter dem Lenkrad und habe einen Fuß über der Bremse und muss selbst aufpassen. Wie autonom ist denn das? Und das bremst natürlich die Automobilindustrie aus, die ja unbedingt diese neuen Technologien in den Markt bringen will. Denn Der Automat läuft ja nicht automatisch, sondern er läuft nur durch Innovation. So, und noch mehr Leistung in die Autos zu stecken, bei diesen maroden Straßen, ist ja wohl blöde. Es kommen also neue Technologien. Und das ist so ein Streitpunkt, da ist wohl noch nicht so ganz klar, wer sich wie durchsetzt und welche pragmatischen und praktischen und vernünftigen Lösungen es letztendlich gibt. Aber in diesem Jahr auf der IAA, auf der Internationalen Automobilausstellung, sollen wohl die ersten dieser autonomen Fahrzeuge bei den Händlern oder von den Händlern oder Firmenherstellern angekündigt werden. Nur mal so dazu, Google hat ja nun seit einiger Zeit diese autonomen Fahrzeuge in Kalifornien auf der Straße, mittlerweile sogar vollkommen allein fahrend, und die haben ein selbstlernendes Selbstlenksystem, und Google sagt, die sind mittlerweile 1,6 Millionen Kilometer gefahren und haben dabei noch keinen Unfall verursacht. Betonung liegt auf verursacht. Sie waren auch in Unfälle verwickelt und beteiligt, aber sie haben die eben nicht verursacht. Also offensichtlich ist man technologisch da ganz schön weit vorangeschritten. Nur Kalifornien ist ein Unterschied zwischen Köln oder Frankfurt Innenstadt. Wir müssen sehen, wie das bei uns weitergeht. Autonome Autos sind sicherlich eine interessante Geschichte, denn bei dem heutigen Verkehrsgeschehen, bei der Verkehrsdichte und vielen anderen Dingen, sind manche Autofahrer wirklich überfordert, und wenn ich mein Buch lesen könnte und meinen Audiocast hören könnte oder auf meinem Flachcomputer rumdatteln könnte, während ich mein Auto durch die Gegend fährt, wäre eine schöne Sache. Es wird kommen. So, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Unser Shop ist eröffnet, wie Sie ja mittlerweile sicherlich mitbekommen haben. Und Sie sollten einfach mal reinschauen. Thomas Ritter versucht, ihn umzubauen auf nachhaltige Produkte, auf faire Produkte und so weiter. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber die ersten Produkte sind da. Schauen Sie sich das an. Und vor allen Dingen, was ich immer wieder sage, nehmt nicht diese Werbeplastikbeutel von den vier Buchstabenläden, für die ihr Geld bezahlen müsst, wenn ihr einkaufen geht, und anschließend draußen Werbung läuft, damit jeder auch sehen kann, wo ihr einkauft, sondern man könnte hier auch Einkaufstragetaschen nehmen, die man wiederverwenden kann, die nicht irgendwann im Meer landen und unsere Umwelt schädigen, sondern die aus ökologischen, einwandfreien Materialien hergestellt sind und die uns auch noch helfen, ein paar Groschen zu verdienen. Na, so viel ist es noch nicht mal pro Tasche. Aber wenn davon einige weggehen würden, hätte ich ein gutes Gewissen. So, und das war's für heute. Ich tue den Daumen nach oben, sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche mir, dass jeder immer ein Bit übrig behält, und drücke die Daumen, dass es den Griechen bald besser geht. Dem Volk, nicht der Regierung. Die können bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.